Einen wunderschönen guten Morgen jetzt einfach auch nochmal von mir. Ich finde es total schön, dass ich heute Morgen hier in Schwäbisch Hall bei euch, bei Ihnen sein darf. Danke auch für euer Vertrauen, mich einzuladen und mir die Möglichkeit zu geben, hier heute Morgen euch mit hineinzunehmen ins Wort Gottes und in dieses Thema Israel. Ich möchte tatsächlich noch ein bisschen was zum Arbeitskreis Israel sagen. Der Arbeitskreis Israel möchte zu Gottes Ehre dem Volk Israel dienen. Das ist unser Wunsch und unser Auftrag. Gott hat ja jedem gesagt, dass er etwas sein soll zum Lob seiner Herrlichkeit. Kann man im Epheserbrief nachlesen. Und da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das könnt ihr hier in Schwäbisch Hall machen. Das kann man irgendwo auf dieser Welt machen, wo man zu seiner Ehre lebt und seinen Namen verherrlicht. Und uns hat Gott den Auftrag gegeben, das insbesondere im Blick auf Israel, im Blick auf das Volk Gottes zu tun. Und wir haben es im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass es da so 4 Möglichkeiten für uns gibt, das ganz praktisch zu tun. Mit Schwerpunkt Deutschland versuchen wir zu lehren. Versuchen wir einfach, Gemeinden bewusst zu machen, wo kommen wir her, wo sind unsere geistlichen Wurzeln? Und das ist einfach Israel. Dann dürfen wir helfen. Das ist sehr schön, dass wir ganz praktisch auch in Israel unterstützen können. In Jerusalem gibt es zum Beispiel eine ganz große Gemeinde, die heißt King of Kings. Und die hat eine Suppenküche, weil auch in Israel Menschen sind, denen es nicht gut geht und die sich nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit erlauben können. Und da können sie hinkommen mehrmals die Woche und bekommen Wertschätzung, Liebe und ein gutes Essen und können einfach dort Gemeinschaft pflegen. Wir unterstützen auch Projekte unter Holocaust-Überlebenden und manches mehr. Ganz besonders dankbar sind wir, dass Gott es uns möglich gemacht hat, zu senden. Wir haben ein junges Ehepaar in der Nähe von Tel Aviv. Der Ort heißt Herzliya. Und es ist sehr schön, dass die dort Gemeinde bauen dürfen. In diesem Ort Herzliya gab es bisher keine Gemeinde, die öffentlich Yeshua HaMashiach, den Messias Israels, Jesus, dort verkündigt und bekannt gemacht hat. Es gibt sicher auch andere messianische Juden, die dort still ihr Leben leben, aber es gab eben keine Gemeinde. Und dort wurde dieses Projekt begonnen und es ist ein Vorrecht, dass ein Deutscher in einer israelischen Gemeinde Pastor sein darf. Und das macht der Daniel zusammen mit der Jeline und dafür sind wir sehr dankbar. Und wir glauben auch, dass wir Israel dadurch unterstützen können, dass wir regelmäßig für Israel beten. Das werden wir ja auch nachher im Gottesdienst tun. Das ist eine schöne Möglichkeit. Denn Gott hat gesagt, dort, wo wir beten, bewegen wir seinen Arm und dort bewegt sich etwas. Und so dürfen wir ein Segen sein. Und deswegen ist Beten etwas sehr Wichtiges für uns. Wir haben eine Gruppe gegründet, die nennt sich Acts for Israel. Das ist ein Wortspiel. Einmal, wir wollen etwas für Israel tun. Das sind diese Gebetskreise und auf der anderen Seite in der Apostelgeschichte. Und so heißt das im englischen Acts, im Kapitel 4, da betet die Gemeinde und die Erde bebt und Gott tut etwas, bewegt etwas. Und so möchten wir beten, bis Gott etwas bewegt und verändert. Die 4 Wege des Lernens haben wir dann nochmal ein bisschen unterteilt, was das so in Deutschland anbelangt. Da möchte ich nur ganz schnell drüber gehen. Wir haben einen Weg des persönlichen Lernens. Es gibt mittlerweile super gute Literatur über Israel und wir haben 4 Bereiche ausgewählt, allgemeine Einführung, Altes Testament, Neues Testament, aktuelle Fragen, gerade auch der Israel-Palästinenser-Konflikt. Und da kann man innerhalb von 2 Jahren aus diesen 4 Bereichen 8 Bücher lesen. Man bekommt jemand an die Seite gestellt, einen Buchbegleiter, mit dem man Fragen besprechen kann und der einem hilft, das Buch zu verstehen, wenn irgendwas unklar ist. Und so kann man sich mal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Dann kommen wir, wie heute Morgen, zu euch in die Gemeinde. Wir lernen aber auch in Seminaren miteinander immer wieder. Wir haben verschiedene Angebote, angefangen von Hebräisch über israelische Tänze, Referenten, die hereinkommen von Israel und dabei sind. Und das ist für uns auch ein großes Vorrecht, dass wir das haben dürfen. Und der schönste Weg, finde ich immer noch nach wie vor zu lernen, ist, wenn man in Israel selbst unterwegs ist. Vielleicht heute Morgen möchte man das nicht sein, aber ansonsten ist es ein sehr wunderschönes Land. Wir haben uns da immer sicher gefühlt und zu sehen, was Gott dort getan hat, das bewegt nochmal ganz anders das Herz. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja, und in dieser Aufgabe stehen wir und nochmal Dankeschön, dass ich da heute auch bei euch sein darf. Ursprünglich wollte ich eigentlich mit euch über Psalm 105 sprechen. Und wir haben das gerade schon gehört und das fand ich sehr schön, dieses Anklingen an Jehoshaphat, 2. Chronik 20. Der macht genau das. Mitten in der Krise lobt er Gott. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten ist es total wichtig, dass wir uns bewusst machen, was für einen großartigen Gott wir haben. Und es ist etwas sehr Schönes, dass wir uns bewusst machen können, unser Gott ist real, er ist mächtig und er ist auch in Krisenzeiten da. Und so wie er in der Vergangenheit gewirkt und geholfen hat, wird er das auch in Zukunft tun. Und das soll Israel bekannt sein, das soll aber auch unter allen Völkern bekannt gemacht werden. Das ist Gott wichtig und wir sollen ihm singen und spielen, ihn rühmen und von ihm sprechen. Und trotzdem habe ich mir gedacht, ist es im Blick auf diesen Tag vielleicht ganz gut und richtig, wenn wir nicht nur zurückblicken auf die Wunder, die Gott getan hat, sondern uns auch ganz bewusst mit dem beschäftigen, was eben gerade passiert in Israel und auch, ja, was das mit dem Wort Gottes zu tun hat. Wie der Krieg mal genannt wird, das weiß ich nicht. Aber eins ist ganz sicher, das ist der Krieg, der an Simchat Torah begonnen hat. Wir haben ein anderes Kirchenjahr, ein anderes Jahresgefühl als Israel. Israel kommt von dem höchsten und größten Feiertag, dem Yom Kippur. Dort beugt sich Israel vor Gott und sucht seine Nähe. Alles steht still in Israel. Auf der Autobahn fahren die, die nicht gläubig sind, Rollschuhe oder Fahrrad. Aber alle anderen sind zu Hause, fasten und beten. Danach kommt eigentlich eins der fröhlichsten Feste, in dem extra auch gesagt wird, dass sie feiern und fröhlich sein sollen. Das ist das Laubhüttenfest. Das hat am Samstag letzter Woche begonnen und ja, mit einem besonderen ersten Gottesdienst. Der erste Tag soll immer Feiertag sein. Und die ganze Woche über haben Juden in Laubhütten gelebt, waren draußen, haben sich gefreut, dass Gott sie befreit hat, aus Ägypten herausgeführt hat und dass er mit ihnen unterwegs ist. Und gestern Morgen war Simchat Torah, der Abschluss des Laubhüttenfestes, wo es eigentlich darum geht, Gott für sein Wort zu danken und zu feiern. In Israel erlebt man, dass ja so zum Beispiel die orthodoxen Rabbis mit einer Tora-Rolle im Arm über die Straßen tanzen und sich freuen, dass Gott das Wort Gottes geschenkt hat, sein Gesetz den Menschen gegeben hat und damit Lebensordnungen. Aber gestern Morgen um 6.30 Uhr hat sich die Welt verändert in Israel, denn, und das war wirklich überraschend, es gab einen koordinierten Angriff aus dem Gazastreifen von Palästinensern, sowohl als aus der Luft als auf dem Land und auch vom Meer her, aus drei Richtungen also. Und was untypisch ist für Israel, sie waren irgendwie nicht so darauf vorbereitet, dass sie das gleich an der Grenze haben aufhalten können. Und so ist es geschehen, dass eben nicht nur die Bomben, das passiert ja regelmäßig, dass irgendwelche Raketen geschossen werden. Meistens wird es abgefangen durch diesen Iron Dome, diesen Schutzschild der Raketen, den Israel aufgebaut hat. Aber da über, die Zahlen variieren, 3000 Raketen geflogen sind im Lauf des gestrigen Tages, hat Israel nicht mehr die Raketen alle abfangen können. Und so sind eine ganze Reihe von Raketen eingeschlagen. Viele Menschen haben den gestrigen Tag, wie diese Familie, die bei dem Israel-Heute-Team mitarbeitet, im Schutzraum verbracht. Die meisten Häuser in Israel haben solch einen Schutzraum, wo sie sich zurückziehen können, wenn Bombenalarm ist, wo sie die Nachrichten verfolgen können und dort ausgeharrt. Aber, und das macht diesen Angriff sehr unterschiedlich von vielen anderen, die vorher stattgefunden haben. Bei diesem Angriff haben es Palästinenser an unterschiedlichen Stellen geschafft, ins Land Israel einzudringen. Sie sind mit kleinen Gruppen eingedrungen. Dieses Bild ist besonders erschreckend für Israelis, weil sie es geschafft haben, einen Panzer unter Kontrolle zu kriegen. Sie sind in Dörfer eingedrungen, in Kibbuzim, in kleinere Ortschaften. Sie haben dort auf Menschen geschossen. In einer Polizeiwache wurden viele Menschen getötet. Und sie haben auch Menschen verschleppt. Sie haben Menschen herausgenommen, in den Gazastreifen oder im Land Israel an bestimmte Orte verschleppt. Und im Laufe des Tages gestern sind dann die Zahlen aber auch hochgegangen. Die Zahlen, die ihr hier seht, die sind schon nicht mehr aktuell. Wie viele Raketen es genau sind, das weiß ich nicht. Ich gehe lieber runter auf 3.000. Aber es wurden über 1.500 Israelis gestern verwundet. Manche von ihnen schwer? Ja, das ist das Richtige. Dankeschön. Es wurden über 1.500 Israelis verwundet. 250 Menschen plus sind gestern gestorben durch diese Angriffe, sei es durch Raketen, durch Verletzungen oder auch, weil sie erschossen wurden, direkt von Palästinensern. Und es wurden über 550 Geiseln genommen. Wie viele davon schon wieder frei sind, ist nicht bekannt. Und wie viele noch in der Gewalt von Palästinensern sind, ist auch nicht bekannt. Und was das einfach zeigt, ist, dass dieses Sicherheitsgefühl, was die Menschen bisher hatten, dass sie den Eindruck hatten, unser Eisenschutzschild, das wehrt alles ab, unser Militär ist so super ausgebildet und wachsam, uns passiert nichts. Dieses Gefühl ist gestern zerstört worden. Das haben Israelis seit gestern nicht mehr. Und das sieht man in ganz vielen Artikeln, in ganz vielen Beiträgen, die man jetzt gerade sehen kann, dass das einfach so nicht ist. Und ich möchte uns bewusst in den Psalm nochmal mit reinnehmen. Der müsste jetzt eigentlich kommen. Dankeschön. Ein Psalm, den Asaf schon geschrieben hat, 2800 Jahre ist es her, wo er sich an Gott wendet, in einer ähnlichen Situation, in der Israel Not erfahren hat. Und indem er aber prophetisch etwas sagt, warum passiert das denn eigentlich immer wieder, dass Israel so herausgefordert wird? Gott, schweige doch nicht. Gott bleibt nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Zwei kurze Gedanken dazu. Das eine ist listige Anschläge. Menschen planen etwas Böses gegen andere Menschen. Das passiert leider an vielen Orten in dieser Welt. Aber Israel erlebt es im Lauf seiner Geschichte schon ganz, ganz, ganz lange. Dass Menschen sich zusammentun und sagen, diesen Juden wollen wir etwas tun. Bis hin, wir wissen das aus dem Dritten Reich, die wollen wir komplett vernichten. Wir wollen sie loswerden. Und Vers 5 bringt das deswegen auch sehr gut zum Ausdruck. Es geht nicht nur darum, irgendein Land zu gewinnen, es geht nicht nur darum, ein bisschen mehr Einfluss zu haben oder irgendwelche Rohstoffe zu erobern, sondern es geht gezielt gegen das Volk und es geht darum, sie auszurotten, sie loszuwerden. Der ägyptische Präsident Nasser hat mal gesagt, wir wollen die Juden ins Meer treiben. Und das steckt leider immer wieder hinter diesen Gedanken. Wohlan, lasst uns sie ausrotten, heißt es hier. Und dann geht es weiter. Mach mit ihnen wie mit Midian. Mach's mit ihnen wie mit Midian, wie mit Sisera, mit Jabin am Bach Kishon. Dieser Wunsch Israels, so wie Gott schon geholfen und gesegnet hat, dass er das nochmal tut. Die hat Gott damals vertilgen lassen. Und Israel hat den Sieg davon getragen. Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seb, die auch einmal sagten, wir wollen das Land Gottes einnehmen. Und in der Basisbibel heißt dieser Vers, wir wollen ihnen das Land wegnehmen, das Gott ihnen gegeben hat. Und da sehen wir schon eine Verbindung drin, ein Bewusstsein auch. Da ist ein Land und das ist nicht irgendein Land, sondern es ist ein Land, das Gott diesem Volk gegeben hat. Genau, und so hat Israel das auch gestern eben erlebt, gleichzeitige Angriffe, diese schwarzen Streifen, die ihr sehen könnt, das ist nicht der Rauch von irgendwelchen Kaminen, sondern es sind gleichzeitig abgeschossene Raketen, die auf das Land geflogen sind. Und wenn man hier auf der Karte nochmal kurz schaut, jetzt ist es ganz weg, ganz wieder. Da ist es wieder da, schön. Da seht ihr die verschiedenen Orte, die gestern Einschläge erlebt haben oder angegriffen wurden mit Raketen. Und da kann man auch sehen, wie weit sich das ausgebreitet hat. Und ich denke, es ist ganz gut und wichtig, dass wir uns bewusst machen, dahinter stehen jetzt nicht einfach nur ein paar Fakten und Zahlen. Das passiert uns ja manchmal so, wenn wir solche Bilder im Fernsehen sehen, dass dort irgendwas brennt, irgendwas passiert ist, sondern hinter diesen ganzen Ereignissen und Nachrichten stehen einfach Menschen. Menschen, die in solchen Wohngebieten leben und sich genauso wie wir nichts anderes wünschen als Sicherheit und Frieden und die aber gestern Morgen mit einer ganz anderen Realität aufgewacht sind oder die eben in ihren eigenen Wohnungen getroffen wurden und erlebt haben, wie ihre Häuser und Wohnungen ausgebrannt sind. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass dahinter diese Menschen stehen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele einfach nennen, die ich jetzt so gestern mitbekommen habe. Unsere Gemeinde in Herzliya, die hat gestern Gottesdienst gefeiert. Sie sind relativ weit weg vom Gazastreifen. Sie hatten zwar auch morgens einen Alarm gehabt, aber sie konnten sich treffen. Es waren weniger da als sonst, nur 30 Personen. 15 weitere haben über den Livestream am Gottesdienst teilnehmen können. Aber sie haben es ähnlich erlebt wie wir gestern, eigentlich Ruhe und Frieden, keine direkte persönliche Bedrohung. Aber die Schwester von unserer Pastorenfrau, von der Jaline, die Schwester, die lebt in unten in der Nähe vom Gazastreifen in Aschkelon. Und sie haben das gestern erlebt, dass im Nachbarort Terroristen durch den Ort gezogen sind, dass geschossen wurde. Sie sich in ihrem Schutzraum zurückziehen mussten aus Angst eben, wenn die auch jetzt hierher kommen, könnten wir gefangen genommen werden und verschleppt werden. Und sich das einfach vorzustellen, solch einen Morgen, wo man so aufwacht. Ein Bericht, den ich mitbekommen habe, da erzählt ein Vater von seinen Kindern, die drei Kinder. Eine davon wurde innerhalb von 5 Minuten eingezogen, die wird jetzt in den nächsten Tagen kämpfen. 2 weitere müssen zu Hause bleiben, abwarten, ob sie nachgezogen werden. Und da sitzen die Eltern jetzt zu Hause und wissen, dass ihre Kinder im Alter zwischen 18 und 25 Jahren jetzt in einen Krieg ziehen müssen und kämpfen müssen, vielleicht verwundet werden, vielleicht auch andere töten müssen und in der Gefahr sind, selber ja getötet oder auch ja vielleicht sogar verschleppt zu werden, gequält, gefoltert zu werden. Und eine andere Familie, die wir kennen, die würde heute gerne nach Amerika fliegen. Das war lange geplant. Sie will ihre Familie besuchen. Es ist ein sehr begnadeter Musiker, der dort in Israel lebt, in Zikron Yaakov, eine ganz wertvolle Arbeit unter Holocaust-Überlebenden macht. Und die Jody, seine Frau, hat heute Morgen geschrieben, ich bin so hin und her gerissen. Unser Flug wurde gestrichen. Wir wissen nicht, wann wir fliegen können und ob wir fliegen können. Und gleichzeitig ist es aber auch so, unsere Tochter ist erstmal vor 2 Monaten aus Finnland nach Israel gezogen mit ihrem kleinen Baby. Ihr Mann ist Finne, sie ist Jüdin und ich will sie eigentlich jetzt gerade nicht alleine lassen und weiß jetzt gar nicht, soll ich fliegen, das Land verlassen, meine anderen Kinder besuchen gehen wie geplant oder soll ich nicht lieber bei meiner Tochter bleiben hier im Land? Eine junge Frau, die ich auch persönlich kenne, wollte gestern fliegen mit ihrer Mutter zusammen. Sie haben das Laubhüttenfest besucht. Deutsche, die Israel lieben, jetzt daran teilgenommen haben. Und jetzt sitzen sie in Israel fest. Sie wissen nicht, wann sie fliegen können, wie sie fliegen werden. Und dann wird es plötzlich realer und lebendiger. Und man fragt sich, wie kann das denn sein? Israel, ein Land, das jetzt schon 75 Jahre alt ist, das am 26. April in diesem Jahr Jubiläum gefeiert hat, und immer noch keinen Frieden hat. Wie kann das sein? Und da möchte ich euch im Schnelldurchgang einfach ein bisschen mit hineinnehmen. Denn seit der Bestehung Israels gab es schon 8 Kriege und der gestrige ist der 9. Krieg. Nämlich seit Israel ein Staat geworden ist, kommt es nicht zur Ruhe. Ich bin jetzt noch keine 75 Jahre alt, ein bisschen über 50, aber in meinem Leben habe ich noch nie einen Krieg miterleben müssen. Weder persönlich in der Familie, noch in dem Land, in dem ich gelebt habe. Israel hatte eine ganz andere Lebenssituation. Und wenn man diese Liste sich mal anschaut, welche Krise es da alles gegeben hat und welche Kriege stattgefunden haben, dann ist es wirklich erschreckend. Und man kann einfach nur sagen, hey, wie kann das sein, dass dieses Land nicht zur Ruhe kommt? Nun, Israel ist eigentlich erstmal ein Land wie jedes andere. Es ist ein demokratischer Staat, der einzige demokratische Staat im Nahen Osten. Rundherum gibt es keinen Staat, der in dieser Weise Demokratie und Freiheit lebt, wie das in Israel der Fall ist. Aber schon auf den zweiten Blick merken wir, Israel ist eben nicht ein Land wie jedes andere, denn Israel ist ein Land, das wir ständig in der Bibel treffen, von dem gesprochen wird und von dem wir einfach sehen, Gott hat eine besondere Beziehung zu diesem Land. Und das liegt einfach daran, dass Gott in seinem Wort uns deutlich macht, er hat dieses Volk auserwählt. Schon in dem Buch Chronik finden wir einen Vers, der uns daran erinnert. Da heißt es, und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen durch große und schreckliche Dinge. Und da gibt es keine Parallele. Kein anderes Volk kann in dieser Weise sagen, wir sind als ganzes Volk von Gott auserwählt worden und er hat seinen Namen für immer mit unserem Namen verknüpft und verbunden. Israel kann das sagen. Aber gerade darin liegt dann auch die Herausforderung. Denn immer wieder haben Menschen den Eindruck gehabt, diese Juden, die sind doch irgendwie anders. Stellt euch eine Situation in einem Dorf vor, wo Juden und irgendwelche anderen Menschen leben. Sie sind Nachbarn. Und wie das in der Nachbarschaft so ist, feiert man vielleicht ein Nachbarschaftsfest. Und man lädt alle dazu ein und die Juden sagen, sorry, wir kommen nicht, denn ihr esst etwas, was wir nicht essen können. Wir haben ganz strenge Gesetze, was das Essen anbelangt. Wir essen koscher. Und wenn ihr Schweinefleisch esst oder Aal, dann können wir da nicht mitessen. Und wir bitten euch, verzichtet auf uns. Oder dann verlieben sich zwei Kinder ineinander, Nachbarkinder, und wollen heiraten und die jüdische Familie sagt, nein, das geht nicht. Wir können unsere Kinder nicht einem Nichtjuden zur Ehe geben. Das funktioniert einfach so nicht. Und das haben sie sich ja nicht einfach ausgedacht, sondern das sind ja Dinge, die Gott vorbereitet hat, von denen Gott gesagt hat, ich möchte, dass ihr als mein Volk so lebt und das macht. Aber das hat immer wieder schon zu Konflikten geführt und insofern sieht man einfach, dieses Volk ist anders. Es ist aber eben auch das Volk, mit dem Gott eine wunderbare Geschichte begonnen hat. Gott in seiner Souveränität hat einen Menschen ausgewählt, den Abraham, und gesagt, hey, mit dem beginne ich was Großartiges. Ich sehne mich nämlich nach Beziehung zu Menschen. Ich sehne mich danach, dass Menschen mit mir Gemeinschaft haben. Und jetzt fange ich nicht an ganz vielen Stellen an, sondern ich fange mit einem Menschen an und dem zeige ich, wie ich wirklich bin und wie er auf mich vertrauen kann. Und dann beginne ich eine Geschichte, die nicht mit ihm und seiner Familie und seinem Volk aufhören wird, sondern die sich weit ausbreiten wird in der ganzen Welt und wo einmal viele Menschen verstehen werden, dass ich ein himmlischer Vater bin und Menschen einlade, zu mir eine Beziehung zu haben. Aber er beginnt eben mit diesem einen und mit seinen Nachkommen und mit diesem einen Familien und mit diesem einen Volk und sagt, mit denen verbinde ich mich so wie mit keinem anderen und dann lade ich alle dazu ein, dass sie da mit reinkommen können. Und Gott sagt damals schon, ich mache das nicht, weil die besonders sind, sondern einfach, um zu zeigen, wer ich bin und wie großartig ich bin und wie sehr ich Menschen lieb habe. Ja, und dann verbindet er das, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Psalm 105, den ich am Anfang euch schon gezeigt habe, mit einem Bund, mit einem Vertrag, mit einem Versprechen, ich bleibe ganz eng bei euch dran, aber er verbindet es auch mit einem Versprechen, ihnen ein Erbe zu geben, ein Land zu geben. Und dieses Land Kanaan, das gehörte dem Abraham damals nicht, Gott hat es ihm gegeben. Und er verspricht ihm dieses Land und sagt, du, dieses Land, das gebe ich dir. Und er sagt es an unterschiedlichen Stellen. Wir lesen das der Bibel, in den 5 Büchern Mose an unterschiedlichen Stellen, dass Gott sagt, ich gebe dir dieses Land. Und ich gebe dir das jetzt nicht für nur 3 Jahre als Miete oder du kannst es für eine Weile besitzen, sondern ich gebe dir dieses Land zu ewigem Besitz. Ich bin der Eigentümer der ganzen Welt und ich erlaube dir, hier in diesem Flecken Erde zu leben. Und was uns da manchmal vielleicht gar nicht so bewusst ist und auch schwer fällt, wenn wir mal so intensiv drüber nachdenken, ist, dass dieses Land ja nicht leer war damals. Die haben ja nicht eine einsame Insel eingenommen und sich dort niedergelassen und bevölkert, sondern dieses Land war bewohnt. Da lebten eine ganze Reihe von Völkern, unterschiedliche Volksgruppen. Und trotzdem entscheidet Gott in seiner Souveränität, ihr bekommt dieses Land. Und er scheucht die auch nicht einfach fort, die Leute, und sagt, zieht doch nach Amerika, da ist auch sehr schön, könnt ihr euch niederlassen und irgendwie Amerika schon mal gründen. Nein, er befiehlt seinem Volk, dieses Land einzunehmen und zu erobern und sich dort auszubreiten. Und sie tun das, aber das fordert natürlich auch heraus. Und Gott kann das aber tun, weil Gott etwas vorhat. Er sagt, diese Völker haben sich so entfremdet von mir, dass ich nicht mehr möchte, dass sie hier leben. Und ich möchte mit euch etwas beginnen, damit die Menschen verstehen, wie ich bin. Und wenn man, das lade ich euch ein, mal zu tun, vielleicht heute in der Nachmittag 5. Mose 4 mal durchliest, da beschreibt Gott seine Pläne und Absichten und Gedanken und wie er sich wünscht, dass man an ihnen erkennen kann, was für ein besonderes Volk sie sind, was für einen tollen Gott sie haben, wie sie so liebevoll und freundlich miteinander umgehen. Aber leider hat es nicht funktioniert. Denn Israel war immer wieder in der Gefahr, dass sie sich eher nach den anderen orientiert haben als nach Gott. Dass sie sich nicht nach den göttlichen Lebensordnungen gerichtet haben, sondern dass sie genauso ihre Nachbarn betrogen haben, ausgebeutet haben, versucht haben, Leute loszuwerden und. Die Propheten bemängeln das ja und rufen, wie schlimm das ist. Und da merkt man einfach, ja, Gott ist sehr traurig über sein Volk. Und er kann das nicht einfach zulassen, weil er hat ja seinen Namen mit ihnen verbunden. Und wenn Israel schlecht dasteht, steht Gott schlecht da. Sein Name wird mit verunglimpft. Und deswegen hat Gott immer wieder sein Volk gerichtet. Er hat sie damals ins Exil nach Babylon kommen lassen, aber er hat auch zugelassen, dass später sie noch einmal vertrieben wurden. Und so wie das schon Mose beschreibt, dass wenn sie nicht auf Gott hören werden und nicht seine Wege gehen werden, er sie zerstreuen wird in alle Länder und Völker, so ist es dann auch im Jahr 70 und später dann nochmal im Jahr 135 nach Christus passiert. Der Tempel wurde zerstört, Israel wurde zerstreut und die Menschen mussten an ganz unterschiedlichen Orten und Ländern sich niederlassen. Und dann ist was passiert, was zutiefst traurig ist. Denn zu dieser Zeit war ja Jesus schon gekommen. Zu dieser Zeit hatte er schon die frohe Botschaft verkündigt und Menschen eingeladen, Teil von dieser göttlichen jüdischen Familie zu werden, Teil zu werden von diesem Angebot, was Gott macht, du darfst mein Kind sein. Viele Juden, wir lesen von über 4.000 in Jerusalem, die das erkannt und angenommen haben, wir wissen von den Aposteln, haben Jesus als ihren Messias erkannt. Aber leider noch viel mehr haben das nicht getan und haben Jesus nicht als den Messias Israels und König der ganzen Welt erkannt und angenommen. Und diejenigen, die dann dazugekommen sind aus vielen Nationen und Jesus als ihren Retter und Erlöser erkannt haben, die haben sich dann gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Israel? Warum verstehen die das denn nicht, dass Gott doch den Retter geschickt hat? Und was ist denn jetzt da los, dass die nicht mit uns gemeinsam Jesus loben und feiern und sich an ihm erfreuen? Und da kam dieser schreckliche Gedanke auf, vielleicht hat Gott ja dieses Volk abgeschrieben, fortgeworfen, aufgegeben. Vielleicht sind wir ja dieses neue Volk Gottes, die Kirche, die Gemeinde, diejenigen, die Jesus lieb haben und zum Leib Christi gehören. Sie haben übersehen, dass Gottes Treue größer ist als all unser Versagen. Und das ist ja auch gut so. Davon leben wir doch alle. Sie haben übersehen, dass Gott treu bleibt. Und dass Gott eben sein Volk nicht aufgegeben hat. Sie haben angefangen, Israel alles abzusprechen, die Segnungen, die Zukunft und dass sie sein Volk sind. Und sie haben ihnen nur das Schlechte und die Flüche überlassen, die Gott eben auch angekündigt hatte. Sie haben übersehen, dass es schon beim Jeremia gesagt wird, es wird mir eine Freude sein, wenn ich ihnen wieder Gutes tun kann. Dass er gesagt hat, ich werde sie hierher an diesen Ort zurückbringen und ich werde sie in diesem Land fest einpflanzen. Man hat es dann bezogen, okay, das gilt halt für die Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Aber das passt nicht ganz, denn es sind gar nicht so viele aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen. Und vor allem, wie Hesekiel zum Beispiel sagt, sind sie gar nicht aus allen Himmelsrichtungen gekommen. Das passierte eigentlich später erst. Und sie haben auch überlesen, was Paulus uns Christen, uns in den Gemeinden schreibt, nämlich, dass ihre Einstellung zu Jesus und zum Evangelium sie zwar zu Feinden macht und manchmal da so Animositäten da sind, aber dass von der Erwählung her gesehen sie Geliebte sind wegen ihrer Stammväter und dass Gott seine Gnadengeschenke nicht zurücknimmt und seine Berufung nie bereut. Das haben wir scheinbar überlesen gehabt in 2000 Jahren Kirchengeschichte und viele haben es nicht gesehen und haben gedacht, sie müssten dieses Volk aufgeben. Und daraus ist etwas entstanden, das nämlich wir hier in dem Psalm 83 schon gelesen haben, dass diese Menschen angefangen haben zu sagen, wir können sie doch eigentlich vernichten, wir können sie doch einfach aufgeben. Aber Gott hat es nicht getan, er hat sie nicht aufgegeben und er hat es nicht zugelassen, dass sie vernichtet werden, sondern er hat eine Bewegung losgelöst, die schon im 19. Jahrhundert begonnen hat, dass Israel nämlich gemerkt hat, egal wo wir leben, egal was wir tun, wir sind immer unter Druck, wir erleben immer wieder, wie Gott gegen uns arbeitet. Und daraus hin ist eine Bewegung entstanden, die in verschiedenen Wellen, man nennt sie Rückkehrwellen oder im Hebräischen Aliyah, diese Heimkehr, dieses Hinaufziehen nach Jerusalem, in verschiedenen Wellen durch diese Verfolgungen bis hin zum Dritten Reich Menschen schon vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind in das Land Israel. Und dann natürlich während dem Dritten Reich noch mehr Menschen in Israel ihre Heimat gesucht haben. Aber dort lebten zuerst die Osmanen und später haben die Engländer dort geherrscht. Und die waren gar nicht so begeistert, dieses Land herzugeben. Die waren gar nicht so begeistert, dass die da leben dürfen. Und sie haben versucht, diese Zahlen zu begrenzen, weil da lebten halt auch Araber. Aber Israel hatte keine andere Zufluchtsstätte, keine andere Heimstätte, wo sie sich hätten niederlassen können. Und trotz aller Widerstände und aller Versuche, das möglichst klein zu halten, haben immer mehr Israelis sich dort niedergelassen, immer mehr Juden in Israel ihre Heimat gefunden. Und selbst die UN hat erkannt, wir müssen da jetzt irgendwas machen und hat 1922 eigentlich ein Mandat den Engländern gegeben, dort einen Staat für Juden zu gründen. Aber die haben sich ein bisschen einfacher gemacht und haben das rausgezögert. Die haben einfach nichts wirklich unternommen. Und seit November 1947 hat es dann angefangen, dass es unwahrscheinlich viele Konflikte gab zwischen den jüdischen Siedlern und den Arabern. Denn die wollten, dass die Juden da wieder verschwinden. Sie wollten nicht, dass sie dort sich ansiedeln. Sie wollten nicht, dass sie dort leben. Und die Engländer haben weiter nichts gemacht bis 1948 und haben am 14. Mai einfach die letzten Truppen in Haifa auf ein Schiff getan und sind abgedüst und haben das Land einem ungewissen Schicksal überlassen. Und diesen Moment haben Juden in Israel genutzt und haben einen israelischen Staat ausgerufen. Und das eben vor 75 Jahren. Und in der gleichen Nacht ging das los, was wir auch jetzt wieder erleben, dass nämlich Menschen rundherum gesagt haben, das kann nicht sein. Die Juden dürfen hier keinen Staat haben, sie dürfen hier nicht leben und wir werden sie vernichten. Man hat ihnen nämlich angeboten, komm, wir machen eine Zwei-Staaten-Lösung, nämlich schon 1948 oder 47 sogar schon. Wir können doch einen palästinensischen Staat gründen und einen jüdischen Staat hier gründen. Aber die Araber haben gedacht, nein, wir werden das militärisch lösen und wir werden hier gewinnen. Und seitdem schwelt dieser Konflikt. Israel hat diesen Unabhängigkeitskrieg gewonnen in einem langen Krieg, der sich bis Januar 1949 hingezogen hat. Und all diese Übermacht, die rundherum war, hat sie nicht besiegen können. Und ich sehe darin einfach die Treue Gottes, zu seinen Verheißungen sein Volk zurückzuführen in dieses Land und in diesem Land sie zu bewahren. Und jetzt möchte ich einfach zum Schluss kommen. Ich denke, das ist das, worauf wir jetzt auch in dieser Situation vertrauen können. Wir dürfen Gott bitten, dass er seine Zusagen an sein Volk wahrmacht. Denn in jeder Notlage dürfen wir, und das tut auch das Volk Gottes zu einem großen Teil, ja, wir dürfen unsere Augen aufheben zu Gott und uns fragen, woher kommt meine Hilfe? Und wenn Israel in den letzten Jahren vielleicht zu sehr auf sein Militär vertraut hat, hat es gestern lernen müssen, die einzige und wahre Hilfe kommt nicht vom Iron Dome, also von diesem eisernen Schutzschild, kommt nicht von der IDF, dem israelischen Militär, sondern es kommt alleine von dem Gott Israels, der sein Volk beschützen kann, beschützen will, aber auch beschützen muss. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und diesen Hüter Israels dürfen wir bitten, sein Volk auch weiterhin zu bewahren und ihm treu zu bleiben. Amen.